Ich habe hier ein paar Bilder dabei. Ich möchte euch mal erstmal austeilen, die Bilder ganz kurz. Wir können das Bild auch an die Wand werfen, glaube ich, ja, für die Erwachsenen. Sehen, was ihr da kriegt. Reicht für alle. Jo. Da seht ihr ein Bild hier drauf. Was seht ihr denn da drauf? Was könnt ihr drauf erkennen? Das ist das gleiche Bild, was ihr in der Hand habt. Was seht ihr da drauf? Seht ihr eine Mama mit zwei Kindern? Und die Kinder verstecken sich hinter der Mama und schauen so ängstlich nach vorne. Seht ihr das? Ihr seht einen kleinen Hund dort und der bellt ganz wütend. Und ihr seht einen Jungen. Wer von euch ist ungefähr 8 oder 9 Jahre alt? Oder 10? Du bist wie alt? 9. Und du?
10.
Und du? 9. Wie alt bist du? 11. Ist schon größer, ja. Der Junge hier ist ungefähr 10 Jahre alt. Und es war gar nicht so lange her, da mussten die Kinder zwischen 8, 9, 10, 11 Jahre alt, die konnten nicht Lego spielen, die konnten nicht Puppen spielen, die konnten nicht Rollerskates fahren, die durften nicht Fahrrad fahren, sondern was mussten die machen? Die mussten arbeiten. Wo haben wir sie denn hingesteckt zum Arbeiten? Zum Beispiel haben wir sie in die Bergwerk reingesteckt. Die Erwachsenen haben dann Löcher reingebaut, da waren kleine Löcher, waren zu klein, mussten die Kinder rein. Muss da drinnen weiter hämmern und hämmern, um Kohle rauszuholen oder Erze. Oder sie mussten in Fabriken, die ganz dreckig waren, schmutzig waren, vorne an den Maschinen dran stehen und rumarbeiten. Und dieser Junge hier, das ist ein weißer Junge, ich will ihn mal Peter nennen. Der Peter hat keine Eltern mehr, der musste sein Geld verdienen, ging zu einem Mann hin, der war, was denkt ihr, was ist der Junge von Beruf, wenn ihr so seht, was macht der? Ja? Woran hast du das erkannt? An den Leitern und den Besen könnt ihr erkennen, eine Aufgabe. Genau. Die mussten damals, weil die Häuser wurden ja geheizt, nicht mit Gas wie bei uns heutzutage oder Öl, sondern mit Stroh, mit Holz und mit Kohle. Und die Schornsteine sind schwarz geworden, verrußt. Die mussten sie sauber machen. Und die Jungs, du bist schlank und rank, du musstest hochgehen aufs Dach, kriegst du die Leiter mit, den Besen mit, eine Schnur ran, dann wurdest du in den Kamin reingesteckt. Dann musstest du putzen. Was denkst du, wie das dann drinnen ausschaut, wenn du den Ruß abputzt? Ist die Luft sauber oder rußig? Die Kinder gehen dann rein in den Kamin, mussten husten, wurden später krank und sind gestorben. Die haben nicht lange gelebt. Und dieser Peter hier, der kommt jetzt hin zu einer Frau dahin, am nächsten Tag kommt zu einer reichen Frau mal hin. Die Frau hat gesagt, ah ja gut, Schornsteinfeger kann ich gebrauchen. Wir haben 2 Kamine, einen in der Küche, einen im Wohnzimmer, mache ihn mal sauber. Da ging er rein, ging hoch aufs Dach, hat geputzt, ging dann bis in die Küche runter, dann ging durch den Kamin so durch und kam unten wieder raus aus dem Kamin. Schwarz wie er war und rußig und gehustet. Dann hat er Leiter genommen, da ist er durchs Haus gestapft und dann musste er ins Wohnzimmer reingehen. Es war ein großes Haus von einer reichen Familie, sehr großes Haus. Mit einem großen Kamin, hat es sauber gemacht. Auf dem Weg zum Kamin dahin kam ein Tisch vorbei. Und an dem Tisch hat er plötzlich gesehen, da blinkt doch was. Was ist das denn? Da hat die Sonne drauf geschienen. Gib mal meine Uhr her. Hat er gesehen, da lag eine Uhr. Aber nicht einfach so wie ich es hier habe, sondern die Uhr, die war ganz aus Gold. Da waren Diamanten außen dran, hat einen großen goldenen Reifen außen gehabt, den man so ranmachen konnte. Es war eine richtige Protzuhr, kann man sagen. Und er sah die Uhr, dachte ich, boah, wenn ich die haben könnte, wäre nicht schlecht. Und dann ging er weiter, den Kamin sauber gemacht. Und auf dem Rückweg, wie er rausgehen wollte, kam er wieder dran vorbei. Dann hat er sich doch gebückt, erstmal umgeschaut. Ist einer da? Keiner ist da? Gut, hat er sie genommen, ganz schnell, hat sie in der Hand gehalten. Was hat er denn gemacht, was denkt er? Hat sich gedacht, stecke ich die ein, denn wenn ich die verkaufe, brauche ich die nächsten 3, 4 Monate nichts zu arbeiten. Da habe ich genügend Geld. Und hat so halblaut vor sich hingedacht, die Uhr ist super, sehr schön, sehr reich, kriege ich viel Geld dafür. Aber wenn ich das mitnehme, dann mache ich etwas, was Gott nicht möchte. Und Gott sieht, was ich tue. Welches Gebot hat er denn gedacht? Was denkt er denn? An den 10 Geboten. Ja? Du sollst nicht stehlen. Hat er gedacht, genau, und Gott hat gesagt, ich soll nicht stehlen. Aber wenn ich es mitnehme, hatte ich Ruhe. Hat er es wieder hingenommen? Ich lege es dir hin. Hat er so halblaut vor sich hingesprochen. Lieber ein ehrlicher kleiner Junge zu sein, ein Schornsteinfeger, als ein reicher Mann und ein Dieb sein. Ich will kein Dieb sein. Ich möchte ehrlich sein. Und ging wieder raus. Und wie er wegging, hört auf einmal von hinten, hey Junge, bleib mal stehen. Wie? Wer hat jetzt gerufen? Hat er sich umgedreht? Da hinten war eine Treppe in dem Haus. Und oben auf der Treppe stand die Frau des Hauses. Er hat das Ganze beobachtet, hat ihn auch gehört. Ich meine, ich habe gerade gehört, was du gesagt hast, dass du lieber ehrlich bleiben möchtest als ein Dieb. Das freut mich. Weißt du was, komm morgen nochmal vorbei. Dann hat sie den Peter weggeschickt und der Peter hat weitergearbeitet. Am nächsten Tag kam er wieder, hat die Frau zu ihm gesagt, weißt du, ich habe mich erkundigt über dich. Du bist ein ehrlicher junger Bursche, du bist ein Waisenkind, du bist Schornsteinfeger. Ich habe mit meinem Mann gesprochen, ich möchte dich bei mir aufnehmen. Kannst zur Schule gehen, kannst eine Berufsausbildung machen und kannst was anderes lernen, als Schornsteinfeger zu sein. Möchtest du das? Was meint er? Wollte der Peter das? Hat sich gefreut. Und dann ging er, hat er seine Schulausbildung gemacht, wurde ein guter, ehrlicher Handwerker und war freute sich seines Lebens. Und im Psalm 53, Vers 3 steht drin, Gott schaut jeden Tag auf die Erde, auf diese Erde und schaut nach, was machen die Menschenkinder. Wenn sie gut und gerecht sind, dann belohnt er sie. Könnt ihr mal nachlesen, Psalm 53, Vers 3. Und das sollt ihr heute lernen, das könnt ihr mitnehmen, das Bild, daran denkt, Gott sieht, was wir machen. Und Peter war ehrlich gewesen und Gott hat ihn belohnt, dass er seine Ausbildung bekam und nicht mehr Schornsteinfeger sein musste. Okay, könnt euch wieder hinsetzen. Also wir können doch froh sein, dass sich die Zeiten geändert haben, dass wir nicht mehr unsere Kinder zum Arbeiten schicken müssen für solche Sachen, sondern dass unsere Kinder frei aufwachsen können und tun lassen können, was sie wollen, im normalen Rahmen. Und dass sie eben das Wort Gottes kennenlernen und mit Gott leben wollen. Und so möchte ich heute mit euch etwas besprechen. Was haben wir hier geschrieben? Achso, das sieht man nicht. Wenn wir die Bibel lesen, kommen bestimmte Begriffe relativ häufig vor. Und ein Begriff, der häufig vorkommt, was denkt er? Was ist der Begriff? Warum ist die Bibel geschrieben worden? Wegen diesem Begriff.
Die Erlösung vielleicht.
Die Erlösung war die Folge. Und die Ursache der Erlösung war? Die Sünde, sehr gut. Es soll immer Sünde gehen. Wenn wir die Bibel lesen, da treffen wir oft auf dem Wort Sünde. Wir wissen, das haben wir in der Lektion heute durchgenommen, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Wir wissen, dass die Belohnung von sündigen Taten der Tod ist. Die Sünde sollt ist der Tod. Und trotzdem scheint es zu sein, dass wir uns selbst gar nicht so sündig fühlen. Wir sagen, wir sündigen, wenn wir Schokolade gegessen haben. Oder, ihr habt es bestimmt schon gehört, ich habe mal was sündhaft Teures gekauft. Habe ich gesündigt, weil ich etwas Teures eingekauft habe. Ja? Und die meisten Menschen sagen oder denken, naja, umgebracht habe ich noch niemanden, außer im Krimi, das ich zugeschaut habe. Oder offiziell habe ich zumindest niemand richtig bestohlen. Oder ich bin bis jetzt so ohne große Lügen ausgekommen. Ich klaue nicht, stehle nicht, bringe keinen um. Also ich bin doch ganz guter Mensch. Wir haben mal so Lieder, so kleine Schunkellieder, so wir sind alles kleine Sünderlein, es war schon immer so und solche Sachen. Ja, kennt ihr vielleicht alles so, ja. Und wenn wir an uns selbst denken, da stelle ich fest, da denken wir, haben wir häufig auch so ein gleiches Verhaltensmuster drauf wie unsere Umgebung. Ich gehe sabbats zum Gottesdienst, ich habe andere Krawatte an, ich bin doch ein guter Mensch. Heute tue ich nicht arbeiten, also ich bin doch kein Sünder. Und das habe ich mir so drüber nachgedacht. Wir müssen mal fragen, was ist denn Sünde eigentlich? Sagt uns eigentlich die Bibel konkret, was Sünde ist? Sagt sie uns das ganz konkret, was Sünde ist? Zeigt sie uns das? Und auch die andere Frage ist, warum ist es sich wichtig, so klar zu machen, was Sünde eigentlich bedeutet für unser Zusammenleben, für mich? Und auch sich klar machen, was hat es für Konsequenzen für mein Leben, wenn ich sündig bin? Und damit kommen wir, wenn das klappt. Ach so, Entschuldigung, muss ich noch was hier machen? Jetzt müsste es klappen, hoffe ich. Genau. Soll das Thema gehen, wie gehe ich mit Versuchung um? Ja? Also über den Kampf mit Versuchung und vielleicht kann man auch sagen, wie kann ich Sieg über Versuchung erlangen? es ist immer gut, wenn man sich so bestimmte Sachen mal in Kategorien einteilt, in kleine Kästen einteilt. Bist du zu Hause, wenn ihr viel Papier habt und es ist Chaos da, ist es gut, wenn ihr Schubladen habt, wo ihr reinstecken könnt. Ihr wisst, das ist hier für Rechnungen, das ist für dies, das ist für das, das ist für das. Und es ist gut, wenn man so ein bisschen Schubladen hat, wo man es reinstecken kann. Und für die Arten der Versuchung habe ich versucht, mal 4 Schubladen euch aufzuzeigen. Könnt ihr nicht sehen von da aus, ne? Doch, geht. Also, es gibt Versuchungen der körperlichen Art und der geistigen Art. Das kann man sich sicher vorstellen. Es gibt Versuchungen, die von innen kommen und von außen kommen. Und alle Versuchungen, die auf uns eintreffen, kann man in diese 4 Kategorien einteilen. Zum Beispiel Versuchung von innen. Habe ich mal hingeschrieben, Hunger. Ich mache jetzt hier gerade die Predigt und ich halte von mir 40, 45 Minuten durch. Wenn ich eine Stunde dauere, werde ich es noch akzeptieren. Wenn ich jetzt 3 Stunden hier stehen würde, werdet ihr schon plötzlich etwas merken. Euer Körper sagt euch plötzlich, ihr werdet hektisch, ihr werdet nervös, ihr werdet fickrig. Und einige werden aufstehen und werden sagen, ich muss es weg, ich muss was essen. Ihr werdet merken, Hunger ist eine Sache, die uns echt nerven kann teilweise. Oder eine andere Sache, körperlich von außen eine Versuchung. Das heißt, ich habe mir Berührung, Verletzung hingeschrieben. Schon ein Unterschied, ob jemand zu mir herkommt und mich streichelt oder mich herkommt, mir eine Runde haut. Beides ist eine Berührung, aber es ist unterschiedlicher Art. Und beides wird bei mir eine Reaktion hervorrufen. Ja? Und geistig, kann man so sehen, da haben wir so geistige Versuchungen, immer ganz einfach, Werbung, Provokation, habe ich hier geschrieben. Provokation heißt, jemand verachtet mich, verspottet mich und ähnliches, ja. Und Werbung, glaube ich, brauche ich nichts darüber zu sagen, wissen wir alle, wir sind eine sehr sexualisierte Gesellschaft geworden, die uns da sehr stark verführen möchte. Und die geistige Versuchung ist halt etwas, was wir in uns selbst drinnen haben. Keiner von uns ist immer nur ruhig, geduldig und gelassen, sondern ihr werdet manchmal merken, dass ihr in euch plötzlich Impulse habt, wo ihr merkt, ja, da kommt etwas in uns hoch, was uns plötzlich, wo wir es beherrschen müssen. Also negative Gedanken, ja. Die Frage ist eigentlich damit, wer versucht uns denn eigentlich? Da schlagen wir mal auf, gemeinsam in der Bibel, Jakobus 1, Vers 13. Jakobus ist kurz vor der Offenbarung da hinten, Jakobus, Judas, Offenbarung. Ganz am Schluss, Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Warum nicht? Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Also die Bibel sagt uns ganz klar, Gott versucht keinen Menschen. Und er selbst kann nicht versucht werden vom Bösen. Warum nicht? Weil er ist vollständige Liebe, vollständige Wahrheit. Ja? Und wichtig ist, auch wenn man schon in der Zeitung lesen, wo war Gott? Gott hat jemand Versuchung geschickt und Gott hat dir dies und jenes getan. Gott versucht niemand. Aber der Johannes hat etwas eingeteilt, fand ich sehr interessant. In Johannes 2, Vers 16 schlagt mal auf, das brauchen wir jetzt heute noch öfters. Ersten Johannesbrief des Johannes. Erster Brief des Johannes, das ist kurz vor dem Jakobus. Kapitel 2, Vers 16. Darüber möchte ich ein bisschen drüber nachdenken heute. Ich fange mal an, 15 bis 17 zu lesen, aber Vers 16 ist das Interessante für uns. 1. Johannes, Kapitel 2, ab Vers 15 lese ich, bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also, Johannes hat es ganz einfach gemacht. Er hat 3 Arten von Grundsünden so beschrieben. Erstmal ist die Begierde des Fleisches, das wäre so die unsere Sinne anregen, die Sinnlichkeit anregen. Hochmut des Lebens, also Arroganz, Stolz, Überheblichkeit, all diese Sachen. die den Egoismus fördern. Ich bin der Beste, ich bin groß, ich mache alles, ja. Und Begierden der Augen. Das ist ja, wir leben in einer Konsumterrorgesellschaft, würde ich so sagen, heutzutage. Wir werden ja durch die Augen verführt bis zum Gehtnichtmehr. Und wir haben sogar eine ganze Industrie, die darauf aufbaut, uns zu verführen durch die Augen. Mit Filmen, mit Bildern, mit Büchern, mit allem möglichen. Begierden der Augen, Johannes 2, Vers 16. Und nahezu alle Sünden kann man diese drei Kategorien einteilen. Also, denn alles, was in der Welt ist, die Begierden des Fleisches, die Begierden der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und da möchte ich mir so zwei Vergleiche anschauen, und zwar zwei Versuchungen. Einmal die von Eva und einmal die von Jesus. Lesen wir kurz mal 1. Mose 3, Vers 6. Denn Eva, das wird etwas sehr Schönes, Interessantes beschrieben, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6. Ich lese mir den ganzen Vers durch. 1. Mose 3, Vers 6. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen wäre. Und verlockend, weil er klug machte. Sie nahm von der Frucht und aß. Nur mal erstmal bis daher. Das wäre das erste Prinzip. Und ihr könnt es in den Zettel mal reinlegen bei 1. Mose 3, Vers 6. Und jetzt schlagen wir dazu parallel auf Matthäus 4. Das kennt ihr auch alle, Matthäus 4. Die Versuchung Jesu. Nun können wir feststellen, dass Johannes eine gute Beobachtung gemacht hat. Denn Jesus und Eva, beide wurden über die Sinnlichkeit verführt, über Fleischeslust. Ich lese mal Kapitel Matthäus 4, 1 bis 3. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel verführt wird, versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Vertreter, der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Mal kurz diese beiden Sachen parallel anschauen. Also wir sehen, hatte Eva Hunger gehabt? Oder war Eva in der Wüste? Hat sie gefastet? War Eva klug oder war sie dumm? Also ich sage euch nochmal, Eva war hochintelligent. Sie wusste genau, was Gott ihr sagte. Sie war zum Bilde Gottes geschaffen. Und es war nicht nötig, dass sie was zu sich nehmen wollte. Aber es war, der Baum hat sie angeschaut, es war eine gute Speise. Und für eine gute Speise machen wir ziemlich viel. Und es gibt Leute, die geben sehr, sehr viel Geld aus für eine gute Speise. Und viele Hotels und viele Restaurantbetriebe leben von den guten Speisen. Wir fahren auch manchmal weit weg. Und wenn ich irgendwo in einem anderen Land bin, muss ich zugeben, dass ich auch gerne hingehe, schaue, was gibt es hier zu essen, versuche diese guten Speisen mir einzuverleiben, das Land mir einzuverleiben. Und jetzt sehen wir Jesu an. Jesu hat 40 Tage gefastet. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Knapp 6 Wochen. Hat er Hunger gehabt. Es kommt Satan auf ihn zu. Wir sagen Satan, aber denkt ihr, dass Satan als Schlange zu ihm kam oder dass Satan so mit Pferdefuß und Teufelsmaske rot und Hörner drauf zu ihm kam? Wir wissen, Satan kann sich verstellen als Engel des Lichtes. Und ich stelle mir so vor, wenn man kurz den Vers vorher liest, bevor es losgeht, wird der Jesus ja getauft, dann heißt es dort oben, aus dem Himmel kam eine Stimme herab, die sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Gott sprach zu Jesus: Jetzt bist du getauft, du bist mein geliebter Sohn, den ich wohlgefallen habe. Und jetzt ist Jesus in der Wüste, fastet dort und denkt darüber nach, über sein Leben, weil es ist der Beginn seines Daseins als Messias. Da kommt plötzlich ein netter Engel auf ihn zu, sagt: Ey Kumpel, pass mal auf, ey. Ich habe gerade gesehen, du hast 40 Tage gefastet, hast du bestimmt Hunger. Ich bin zu dir gesandt worden vom Himmel. Bist du der Sohn Gottes? Sag mal, bist du das oder bist du es nicht? Wenn du es bist, dann zeig mir kurz mal, dass ich weiß, dass ich beim richtigen Mann jetzt da bin oder bei einem anderen, jemand anderes suchen muss. Mach mal zu Stein ein Brot, hast du gerade Hunger? Mach doch mal ganz kurz, zeig mal. Versteht ihr, das war so subversiv, sagt man so schön, unterschwellig. Ja? Und das ist eine ganz andere Art von Versuchung, noch viel härter, als Eva sie hatte. Dann die zweite Versuchung, Hochmut des Lebens, also Arroganz und so weiter. Ja? Können wir sehen bei Eva, da wird gesagt, sie sah, wenn ich das esse, werde ich klug werden. Und du musst zugeben, klug zu werden ist ja nicht schlecht. Und für die Karriere opfern manche ihr ganzes Leben, um klug zu werden. Und Eva sah das an, boah, ich will klug werden. Aber war sie schon klug oder war sie nicht klug? Sie war schon zum Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und sie merkt plötzlich, wie sie so abschwirrt und sagt, ich könnte noch klüger werden, als ich bin. Da kommt dieser Egoismus raus, ja, dieser Hochmut des Lebens. Und bei Jesus war es so, dass er dem Satan nicht versuchen konnte mit dem Brot, hat er gesagt, komm mal mit, vielleicht kannst du mir doch mal zeigen. Führ den auf die höchste, nimm den mit in die heilige Stadt, nach Jerusalem, nicht irgendwo hin. Führ den an einen sehr heiligen Ort, auf den Tempel, und nicht irgendwo, sondern auf der höchste Spitze des Tempels, der war ungefähr 30 Meter hoch, das heißt doppelt so hoch, wie das Haus hier ist. Und sagt zu ihm, sag mal, von wieder die Frage, sag mal, ich habe dich vorhin schon mal gefragt, aber bist du jetzt der Sohn Gottes? Sag mal, wenn du der Sohn Gottes bist, dann, wie heißt es so schön, Matthäus 4, da führt er ihn, Matthäus 4, Vers 5 und 6, bist du Gottes Sohn? Er stellt dich auf die Zimmerstehen des Tempels. Weißt du was? Dann wirf dich doch mal hinab und beweise es doch einfach mal. Es steht doch schließlich geschrieben. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an den Stein stößt. Also, bist du der Sohn Gottes? Dann beweise es, ruf doch mal runter und schau mal nach. Dein Vater wird dich schon halten, wird schon klappen. Provozieren doch mal. Damit du auch sicher bist, dass du Sohn Gottes bist. Ja? Und der dritte Punkt war der Materialismus, die Augenlust, die Begierde der Augen. Und wir können sehen, bei Eva, 1. Mose 3, Vers 6 steht drin, und sie sah, dass es eine Lust wäre, diese Apfel zu nehmen. Sie sah, dass es schön war, begehrlich war, schön war. Und werdet merken, nach wie vor bis heute ist es so, dass die Frauen mehr Sinn für Schönheit haben als Männer. Männer zwar auch ein schönes Sinn für schöne Autos, aber das Modell wird von der Frau ausgesucht, die PS-Zahl vom Mann. Und so ist es ja auch. Und Eva, merken wir, sie hat Sinn für Schönheit. Sie merkt, das ist schön, das ist gut, das macht Spaß. Und bei Jesus kann man feststellen, da kommt jetzt Satan nicht so einfach her, schaut das mal an, sondern sagt, wer ist das so schön? Da führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und werdet feststellen, dass jemand, das oft so Angebote bekommt, vergisst seine Religion und du wirst jetzt Abteilungsleiter werden, unsere Abteilung. Also kriegst du ja Karriere gegen Religion. Ja? Sowas kommt auch sehr häufig vor in so einem Leben. Und bei Jesus war nicht nur einfach Abteilungsleiter oder Präsident von Bayern oder von der Bundesregierung oder von der UNO. Nee, du kannst hier. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt und alle ihre Herrlichkeit und sprach, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jetzt merken wir, hinter all diesen ganzen Versuchungen steckt Anbetung. Ja? Und dann kann man sehen, wie Jesus darauf reagierte. Am Anfang sagte er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und wir merken, das Wort Gottes ist eine Kraft, die uns selig macht, alle, die daran glauben. Ja? Und dann später sagt er, du sollst Gott in deinen Herrn nicht versuchen. Wir sind alle so kleine Provokateure, wir möchten auch Gott versuchen. Lieber Gott, wenn du mir hilfst, dann mache ich das und das. Dann beten wir das, die Bedingung. Du erfüllst mal diesen Wunsch, ich mache dann das für dich. Machen so Geschäftssachen draus. Ja? Aber Gott sagt dann, Jesus sagt hier, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Also wir sollen wirklich lernen, dass wir nicht unsere Dinge anbeten, also materiellen Sachen anbeten, sondern Gott allein anbeten. Und jetzt wird die Frage war ja, was ist Sünde? Jetzt haben wir gesehen, Jesus, ich bin nicht Jesus, ihr seid nicht Jesus, ich bin ja eure Eva, im Paradies sind wir auch nicht. Wir leben dieser Welt. Es ist die Frage, was ist Sünde? Da schlagen wir mal auf, was Jesus gesagt hat. Jesus schreibt in Markus Kapitel 7. Markus Kapitel 7. Stellen wir fest, wie Jesus dazu, was er dazu sagt. Ich fange mal von Vers 20 an. Markus Kapitel 7, Vers 20 bis 23. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus. Und dann führt er auf, was kommt aus unseren Gedanken heraus? Böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, also Neid, Lästerung, Hochmut, Arroganz, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Also wir können es ja einteilen hier in Fleischeslust, Hochmut des Lebens und Augenlust. Ja, Unzucht, Ehebruch, Ausschweifung, Unreinheit, das sehen wir schon, das ist Fleischeslust, Mord, Bosheit, Arglist, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das ist, hängt also mit dieser Arroganz zusammen. Ich bin besser als der andere und wenn der nicht so will wie ich, dann bringe ich ihn um, dann mache ich Mord oder lästere über ihn rum. Und dann hinterher noch Diebstahl, also Habgier, Missgunst, Neid, das ist alles die Augenlust. Der hat etwas, was ich nicht habe, das möchte ich auch gerne haben. Oder schlagen wir mal auf, Galater von Paulus. Galater, Kapitel 5. Und es ist auch konkret gesagt, was Sünde bedeutet. Ab Vers 19 bis 21 erstmal. Galater, Kapitel 5, ab Vers 19 bis 21. Offenkundig, also kann man offen sehen, sind die Werke des Fleisches, als das sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, also Zank, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch schon vorausgesagt und sage es noch einmal. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und dann bringt er einen Gegensatz an. Was möchte denn Gott für uns? Was möchte er, was er uns auf dieser Erde schon geben möchte? Denn das sind das Sachen, die uns Satan geben möchte. Und Gott möchte uns geben die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes, was ist das? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und wird sogar gesagt, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Auch interessant. Ja. Also, und dann schlagen wir nochmal ein Kapitel auf, und zwar nehmen wir mal Korinther 6 mal an. Römer Korinther Kapitel 6, Vers 9 steht da, aber es sind ein bisschen mehr Verse. 1. Korinther, Kapitel 6. Vers 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendienste, Diener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, auch geizig dabei, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir merken, der Geist Gottes wäscht uns rein von diesen Dingen. Und schauen wir den Petrus nochmal an, weil wir gerade Petrus durchnehmen in der Bibel? Na. 1. Petrus 4, Vers 3. Immer 3 und 4, weil ich finde es interessant auch. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischen Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichen Götzendienst. Und es ist interessant, Vers 4, das befremdet sie, dass er euch nicht mehr mit ihnen stürzt, dasselbe wüste und unordentliche Treiben und sie lästern. Also wenn wir zu Gott kommen, lassen wir diese Sachen bleiben und es hat auch Konsequenzen. Die Umgebung lästert. Und Vers 5 noch, diese Lästerer, sie werden aber Rechenschaft abgeben müssen, dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Also alles unser Handeln hat echte Konsequenzen für uns. Also ich kann ja noch Epheser 5 anschauen, Kolosser 3, Vers 8, Offenbarung 22, 15 und so weiter, ja. Titus 3, Vers 3. All diese Sachen sind, wo die Bibel uns konkret sagt, was Sünde bedeutet fürs tägliche Leben. Aber es gibt einen Sündenreflex. Ihr wisst ja so, als so ein Arzt, den man untersuchen möchte, ob jemand noch gut beieinander ist, die Nerven funktionieren, da haut er irgendwo auf den Sehne drauf, dann geht die Hand hoch oder den Fuß hoch, könnt ihr selbst auch mal austesten, am Knie so, zack, drauf, dann geht das Bein vor. Kennt ihr vielleicht alles so, ja? Gibt so richtige Reflexe, man kann irgendwo etwas auslösen, eine Aktion macht eine Reaktion. Tack, tack. Und dann schlagen wir mal auf, Sprüche 30, Vers 33. Sprüche 30, Vers 33. Da heißt es, denn das Pressen der Milch bringt Butter hervor, das Pressen der Nase bringt Blut hervor, das Pressen des Zornes bringt Streit hervor. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch noch, wie Butter gemacht wird, wenn man jetzt keine Maschinen hat. Es gibt so einen großen Trog, der so, vielleicht so breit ist, stellt man die Milch rein und dann muss man so stampfen mit so einem Holz und da stampft man stundenlang, bis die Butter eben, bis die Milch härter und härter wird, dann kommt Butter raus. War eine Aufgabe für die Frauen. Die Männer haben sich damit nicht auseinandergesetzt. Habe ich mal letztens gesehen im Museum wieder so einen Butterstampfer, wenn ihr das kennt. Das heißt, das Pressen oder das Schlagen der Milch bringt Butter hervor. Wenn ich jetzt lang genug rumschlag, wird die Milch fest. Das Pressen der Nase bringt Blut hervor. Das habt ihr schon gemerkt. Wenn ihr euch ausschnappt, leicht, geht es locker, weil man kräftig, dann reißt innen die Schleimhäute auf und es blutet. Und dann heißt es hier, das Pressen des Zornes bringt Streit hervor. Wenn ihr euch über das ärgert, so lange ärgert, bis ihr richtig wütend werdet, dann werdet ihr innerlich wütend, so wütend, dass ihr aggressiv werdet. Das Pressen des Zorns und dann fangt ihr Streiten an. Schon was bei euch beobachtet? Also ich kenne es von mir selbst, ich weiß nicht, ob ihr es auch sowas kennt. Gibt es Momente, da dreht man sich, gibt es so negative Kreisläufe, die so in spiralförmig nach unten gehen. Dann. Und das andere ist, was in Sprüche 26, Vers 21 steht, könnt ihr mal anschauen. Sprüche 26, Vers 21. Da geht es um was anderes. Und zwar, wie die Kohlen, die Glut, das Holz, das Feuer. So facht ein zänkischer Mann den Streit an. Also, Kohle zur Kohlenglut. Ihr wisst ja alles, wenn man so Feuer macht, damit es schön warm wird. Und irgendwann, wenn wir zu Bett gehen, muss er dann Glut ausgehen lassen, dann ist eine Glut da. Letztens haben wir mal gegrillt und hat jemand zum Schluss, bevor ich es ausgehen lassen wollte, noch Kohle reingetan. Und dann musste ich wieder warten, weil es wieder heiß geworden ist. Habe ich richtig gemerkt, Kohle zu Kohlenglut, Holz zum Feuer. Und die Kohlenglut und Feuer, das sind Symbole, symbolische Wörter für Streit. Ein zänkischer Mensch facht Streit an. Weißt du, ob ihr Arbeitskollegen schon hattet, wenn ihr so Arbeitskollegen habt, die zänkig sind, werdet ihr dann merken, in die Abteilung wollt ihr ungern arbeiten. Reicht einer aus und eine ganze Abteilung, ein fauler Apfel kann 100 gesunde Äpfel faul machen. Ja? Und die Frage ist, bin ich ein zänkischer Mensch? Bin ich die Kohle zu Kohlenglut, das Holz zum Feuer? Und das sind Sündenreflexe. Das sind einfach so, wenn mich was ärgert, dann kann ich ein spöttisches Wort einwerfen und ich weiß genau, ich tue wieder Öl ins Feuer werfen, Benzin ins Feuer reintun. Ich habe vor kurzem einen Patienten gehabt, der hat eine große Verbrennung, kam der an. Der hat nicht sowas gemacht, der hat nicht ein großes, er wollte ziemlich viel verbrennen, was er zu Hause wegschmeißen wollte. Hat es unten angezündet und da war so ein bisschen Glut da und das ging nicht richtig voran. Hat er einfach Benzinkanister genommen und schmeißt was rein. Und es war kein junger Bursche, das war einer um die 40 Jahre alt, das war also ein erfahrener Typ. Was wisst ihr, was dann passiert ist? Der kam an mit Verbrennung hier hoch, ja, es sah schon heftig aus. Und das ist ein Beispiel dafür, wenn wir zänkisch sind und streitsüchtig sind, was wir verursachen können. Also, aber wir müssen uns klar machen, wir können weder den Willen Gottes oder die Versuchung noch die in uns wohnende Begierde verändern. Muss uns klar sein, wir können den Willen Gottes nicht verändern. Wir würden ihn manchmal gern verändern, das für unseren Gunsten wäre. Wir können die Versuchung nicht verändern, die ist halt einfach da, so wie sie da ist. Und auch die in uns wohnende Begierde, die wir haben, die haben wir geerbt. Die ist vorhanden, können wir nicht verändern. Und das führt uns zur Frage, wenn ich alles nicht verändern kann, habe ich dann überhaupt eine Chance, der Versuchung zu widerstehen? Ist doch alles vorgegeben, also so reaktiv. Ja? Und da muss ich mal sagen, zum Beispiel Schwester White hat was Schönes geschrieben in N.G. White, das Leben Jesu, Seite 110 hat sie geschrieben, einen Satz, der Versucher kann uns niemals zwingen, etwas Böses zu tun. Er kann uns in Versuchung führen, er kann uns was anbieten, aber dass wir was Böses tun sollen, das kann er uns nicht machen, wir können es nicht, geht nicht. Schlagen wir mal auf 1. Korinther 10, Vers 13. Was der Apostel Paulus geschrieben hat. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Also die Versuchungen, die wir haben, sind menschlich. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern der mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine echte Verheißung, die könnt ihr euch unterstreichen und euch auswendig lernen. Also Gott hat verheißen, er ist treu, er steht zu seinem Wort, sein Wort ist Gesetz, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Und manche sagen, da konnte ich einfach nicht widerstehen, das ging einfach so, das war eine Reaktion. Aber Gott sagt, ich bin treu, ich lasse nicht zu, dass ihr über Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr sie ertragen könnt. Das heißt also, wir müssen, wenn wir Versuchung überwinden wollen, gibt es das Geheimnis eines Überwinders. Und das Geheimnis des Überwinders liegt in einem einfachen Gebet. Und Gebet heißt ja, reden mit Gott. Das heißt, ich sage, lieber Gott, so und so ist das, hilf mir bitte. Psalm 50, Vers 15, wisst ihr auswendig, hoffe ich. Was ist Psalm 50, Vers 15? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Wir sollen also auch unsere Glaubenserfahrungen der anderen mitteilen, die wir gemacht haben. Also fällt mir spontan eine kleine Glaubenserfahrung heute früh ein, als ich herkam. War alles besetzt mit Autos, ich wusste nicht, wo ich es parken soll. Ich dachte, ich müsste wieder vor zum Friedhof fahren. Da habe ich kurz angehalten, lieber Gott, zeig mir einen Parkplatz hier in der Nähe. Da bin ich jetzt umgedreht, war drüben bei der Feuerwehr da drüben da drin und wieder rausgefahren. Da fuhr ich wieder vor und plötzlich sah ich da vorne, wo ich vorhin nichts sehen konnte, war dann Platz frei, konnte ich mein Auto einparken. Da dachte ich, lieber Gott, Dankeschön. War nicht so weit zu laufen. Also liegt im einfachen Gebet das Überwinden. Jakobus 4, Vers 1 bis 3, schau mal an. Jakobus ist ein sehr praktischer Mensch. Der ist ja sehr konkret. Jakobus, haben wir vorhin schon mal gehabt, kurz vor der Offenbarung. Jakobus Kapitel 4. Vers 3. Was heißt dort? Woher kommen denn die Kriege? Und wenn der Nachrichten anschaut jeden Tag, ihr könnt, glaube ich, keine Nachrichten mehr anschauen, wo nicht von Krieg berichtet wird. Überall von der ganzen Welt, Osten, Westen, Norden, Süden. Woher kommen Kriege? Und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, also aus den Begierden, die ihr selbst habt, ihr wollt irgendwas haben. Ihr begehrt und ihr könnt nichts erlangen. Ihr habt nichts. Ihr tötet und ihr könnt nichts erlangen. Ihr neidet und könnt nichts erlangen. Also ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Weil ihr streitet und führt Krieg und ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es an euren Lüsten zu vergeuden. Ich habe manchmal Leute, die kommen zu mir und sie sagen, ich will es mit der staatlichen Stelle, muss ich streiten, ich möchte mein Recht haben. Bei bestimmten Sachen sage ich den Leuten, Leute, wisst ihr was, Sie haben Recht, dass ihr Recht haben wollt, das ist richtig, was ihr haben wollt, das ist korrekt, was ihr haben wollt. Aber ich empfehle es, ich kann euch auch helfen dabei, ich unterstütze ihn, man muss ja so Atteste schreiben, solche Sachen. Aber ich empfehle Ihnen Folgendes, verzichten Sie drauf, weil das dauert 2-3 Jahre und auch wenn Sie gewinnen, haben Sie nichts gewonnen. Denn die 3 Jahre geht vor Sozialgericht und müsst am Laufenband euren Ärger loswerden. Ihr seid hinterher so verärgert, dass wenn ihr euch, selbst wenn ihr gewinnt, habt ihr keine Freude mehr an eurem Gewinn. Ja? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also Jakobus ist das sehr konkret und das müssen wir überlegen. Ich weiß, dass ich früher oft einmal zu Gott gebeten habe, lieber Gott, wenn du mir das und das bittest, erfüllst, dann mache ich dir das und das. Also ich wollte da ganz klar etwas erreichen. Ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Ja. Und schlag mal Jakobus nochmal auf, Kapitel 1, Vers 14, das ist auch sehr interessant, dieser Vers. Ein jeder aber wird versucht, also jeder von uns, der jetzt hier ist, wird versucht. Gibt es keinen, der nicht versucht wird, auf irgendeine Art und Weise. Und zwar, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Werdet merken, es kommt manchmal strebungshoch, wo man plötzlich feststellen, oh, das muss ich haben, das will ich haben, das muss ich unbedingt haben. Ja. Sie in der Mitte habt ihr den Willen, den Menschen, und wir haben das alles so reaktiv angeschaut. Das heißt aber, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. In der Mitte sieht er den grauen Kreis, das ist der Mensch, und er kann es etwas einsetzen. Und zwar etwas Interessantes. Wir haben nämlich einen Willen. Wir sind meistens, sagen wir, sind Reizreaktionseinheiten. Ich kann nichts dafür, es war, habe ich reagiert. Aber den Willen können wir einsetzen, entweder nach rechts rüber, Begierde und der Versuchung nachgehen, oder nach links, Rettung durch Gott. Und ihr könnt sehen, auf dem rechten Bild, seht ihr so ein dunkles Foto mit ein paar Kerzen drin, so hell erleuchtet ist es mit ein paar Kerzen. Und links scheint die Sonne, da könnt ihr alles erkennen. Rettung durch Gott ist der Wille Gottes, wenn wir ihn unterstellen. Also im Kampf gegen die Versuchung haben wir folgendes Problem. Entweder wir schaffen es, unsere Willensübergabe an Gott zu geben, dann haben wir ein siegreiches Glaubensleben, oder keine Willensübergabe an Gott. Und dann gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, naja, wenn ich Versuchung geführt werde, das ist mir gleichgültig. Gott wird schon irgendwie machen, irgendwie wird schon klappen. Oder ich kämpfe aus eigener Kraft heraus, ich habe die Energie, ich kann der Versuchung widerstehen. Aber das ist Unwissenheit, das haut nicht hin. Oder ich möchte gerne, würde gerne, aber es fehlen die mangelnde Hingabe. Und so könnt ihr sehen, es gibt menschliche Kraft, sind 3/4 dieses Kreises, und göttliche Kraft ist 1/4. Aber wenn wir es schaffen, unsere Willensübergabe Gott zu geben, die göttliche Kraft in Anspruch zu nehmen, dann führen wir ein siegreiches Glaubensleben. Und die Bibel sagt, das ist der Weg der Heiligung. Das lernen wir nicht von heute auf morgen, wir lernen es schrittweise und Gott führt uns auf diesen Weg. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich denn meinen Willen Gott übergeben? Wie funktioniert denn das überhaupt? Denn ich will ja nicht zum Hypnotiseur hingehen, der mich dann hypnotisiert oder so etwas, oder zu einer, so eine Art, sagen wir so, der Wille, das ist etwas, was wir uns klar machen sollten, ist der entscheidende Faktor, der den Menschen zum Gehorsam oder Ungehorsam veranlasst. Und jeder von uns kennt so Leute, die stur sind, die wollen ihren Willen mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen. Da könnt ihr feststellen, was Wille ausmachen kann. Und Schwester Weiter hat so Interessantes geschrieben, die sagt, viele versuchen sich zu verbessern, indem sie die eine oder andere Gewohnheit aufgeben und denken, sind sie schon gut. Aber damit gehen sie die Sache von der falschen Seite an. Denn es ist Folgendes, zu mir kommen öfters mal Leute, die sind süchtig. Es gibt ja viele Süchte heutzutage. Ich habe Patienten, die sind spielsüchtig, die waren deswegen schon im Gefängnis. Andere sind alkoholsüchtig. Aber hier bei uns, ich denke mit Spielsucht, Alkoholsucht haben wir nichts zu tun haben, aber es gibt auch Internetsucht, Fernsehsucht, Liebesromanlesensucht und sonstige Sachen. Ja? Und bei dieser Suchtberatung kommt es manchmal so vor, dass die Eltern zu mir herkommen und sagen, mein Sohn säuft. Der muss jetzt auf eine Kur geschickt werden, dass er nicht mehr säuft. Da sage ich, ja, Sie sind da, aber Ihr Sohn ist nicht da. Wer soll jetzt auf die Kur? Na, mein Sohn, der muss da hingehen. Machen Sie mal was dafür. Na, bringen Sie mal her. Und dann spreche ich mit den Leuten, dann frage ich, bist du alkoholkrank? Wenn das der Fall ist, sag mir bitte, ich bin alkoholkrank. Und plötzlich wieder feststellen, dass das Wort ich bin eine Bedeutung hat. Wir können es so locker aussagen, aber wenn es mal drauf ankommt, sagt ich bin, ich habe gemacht, wird er plötzlich feststellen, ich gebe etwas zu. Und es ist schon schwer, die Leute zu sagen, ich bin alkoholkrank. Die sagen dann, naja, die zwei Bierchen da, macht dann nichts aus am Abend, die ich nach 10 Bierchen schon nochmal 2 zugetrunken habe. Oder ähnliches, ja. Und dann der Nächste, wenn sie sagen, okay, ich bin alkoholkrank, dann sage ich, willst du davon frei werden oder möchtest du davon frei werden? Und das musst du mir jetzt sagen. Naja, ich habe diese Sucht, ich würde schon gerne, es wäre nicht schlecht, wenn, es könnte man mal probieren, das. Sage ich, ja, willst du oder möchtest du? Und müssen wir überlegen, wenn ihr etwas haben wollt, möchte ich etwas haben oder will ich etwas haben? Werdet merken, da liegen Welten dazwischen, echte Welten dazwischen, ganz radikale Welten. Und nur jemand zu mir sagt, ich bin so und so krank, ich will davon loswerden, wenn er sagt, ich bin und ich will, dann unterstütze ich ihn. Wenn nicht, dann unterstütze ich ihn von vornherein überhaupt nicht. Und damit bin ich jetzt relativ gut gefahren, weil ich festgestellt habe, das hat hingehauen, das funktioniert wirklich so. Unser Wille ist ein Instrument, das Gott uns geschenkt hat, das wir positiv einsetzen können oder negativ. Also wollen oder mögen, entscheidet euch. Und das Geheimnis eines Überwinders liegt im einfachen Gebet, haben wir vorhin schon mal gesagt. Und Gott, in diesem Gebet werden wir Gott immer unseren eigenen Willen übergeben. Und das ist der Punkt. Ich will, dass Gott will. Oder ich möchte, dass Gott will. Wir bitten um Kraft der Versuchung zu widerstehen. Lieber Gott, am liebsten würde ich jetzt das nicht machen. Aber eigentlich will ich es doch. Ja? Und deswegen gibt es ein vorbeugendes Gebet im Psalm 139. Das finde ich auch sehr schön. Psalm 139, Vers 23 und 24. Es heißt dort, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Erstmal nur bis dahin. Lieber Gott, ich möchte gern, dass du mich erforschst, oder ich will gern, dass du mich erforschst. Ich möchte, dass du mein Herz erkennst, oder ich will, dass du mein Herz erkennst. Ich möchte, dass du mich prüfst, oder ich will, dass du mich prüfst. Ich möchte, dass du meine Gedanken erkennst, oder ich will, dass du meine Gedanken erkennst. Versteht ihr diesen Unterschied? Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, leite mich auf ewigen Wege. Ich möchte auf ewigen Wege gehen oder ich will auf ewigen Wege gehen. Also wenn wir beten, unseren Willen Gott übergeben möchten, dann möchten wir zu Gott beten oder wollen wir zu Gott beten? Und das ist hier eine ganz wichtige Frage, die da steht. Wir können damit zu Gott gehen und warum können wir das machen? Weil in Hebräer 4, Vers 15 und 16 steht was Interessantes drin. Hebräer 4, 15 und 16 steht drin. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Also wir haben einen hohen Priester. Was macht Jesus jetzt im Moment? Der ist im Heiligtum, im Himmel, als hoher Priester und tritt für uns ein. Und warum kann er mit uns mitleiden? Weil er ganz Mensch war, auf diese Erde kam und wusste genau, welche Probleme wir haben, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir. Bei den Versuchen habe ich vorhin schon gezeigt. Und wenn du die Bibel so durchliest, die Matthäus, Markus, Lukas, da steht immer wieder drin, da kamen die Leute auf ihn hin und versuchten ihn, steht sogar richtig dabei. Sie provozierten ihn. Bist du? Dann zeig doch. Ja. Doch ohne Sünde. Also Jesus war auf dieser Erde, wurde versucht wie wir, aber er blieb ohne Sünde bis zum Schluss. Und deswegen können wir mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade hinzutreten. Also kein Thron des Gerichtes, der uns fertig macht, sondern Gott ist gnädig. Und Gnade ist etwas, was ich passiv annehmen kann, aber was jemand aktiv mir gibt. Gnade kann ich jetzt nicht bezahlen oder kann ich nicht erkaufen. Ja? Und damit wir Barmherzigkeit empfangen. Also Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, ist geduldig und großer Güte. Ja? Und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und das sollten wir mitnehmen für diese Woche, dass wir nicht einen hohen Priester haben, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde geblieben ist. Und darum können wir hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und diese Hilfe haben wir jeden Tag nötig, denn wir werden ja von allen Seiten versucht. Wenn wir das lernen, dann lernen wir etwas Gutes, das wieder freut, uns mit Gott das Leben zu gehen, ohne depressiv zu werden und uns freuen, dass er bald wiederkommen wird und uns hier erlösen wird. Amen.